Marktzeit, der offizielle Podcast zum Magazin.
Hallo, ich freue mich, dass Sie zuhören hier bei uns im Podcast. Ich bin Caroline Binder. Wir sprechen über Themen, die uns Jäger interessieren und eines dieser Themen ist sicherlich auch die Jagd auf Krähen. Gerade von Laien, da hört man oft die Frage, warum müsst ihr die denn auch schießen? Ja, warum wir das sollten, ist jedem Jäger klar. Uns stellt sich eher die Frage, wie wir das anstellen sollen. Einer, der das sicherlich ganz gut erklären kann, ist Alexander Busch. Er ist Lokjagdexperte für die Jagd auf Krähen. Herzlich willkommen, Alex. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo Caroline. Ja, ich freue mich auch, dass ich dabei bin.
Du, hör mal zu, wir haben hier im Podcast so eine Art Kennenlernrubrik. Ich weiß nicht, ob du den Podcast schon mal gehört hast, aber ich nenne da zwei Begriffe. Und du suchst dir einen davon aus und erklärst uns kurz, warum du dich so entschieden hast, okay?
Ja, klar.
Also, geht los.
Ansprechen, die Jagdzeit-Fragerunde.
Ansitz oder Pirsch?
Ganz klar Pirsch. Aus dem einfachen Grund, ich mag sehr gerne aktive Jagdarten. Ich mag es sehr gerne, wenn man auf Augenhöhe mit dem Wild ist. Und die eigenen Fähigkeiten auch ein bisschen nicht nur daraus bestehen, rumzusitzen. Also ich will den Ansitz damit nicht abwerten, aber für mich ist es deutlich reizvoller, mich dem Wild anzunähern, wie einfach nur zu sitzen und zu warten, dass es kommt.
Loden oder Hightech?
Ja, im Grunde genommen beides. Also wenn ich in meinen Jagdkleiderschrank gucke, dann habe ich da beides. Loden ist eines der traditionellsten Werkstoffe ja für die Jagd oder Grundstoffe. Ist unerreicht eigentlich, was die Nachhaltigkeit betrifft, hat aber natürlich in bestimmten Situationen Nachteile. Also ich habe beides und ich bin von beidem begeistert.
Kirren oder Kirren bleiben lassen?
Ja, sagen wir es mal so, ich selber kirre nicht, weil mir das einfach keine Freude macht, irgendwo an der Maistonne dann zu sitzen und zu warten, dass die kommen. Aber es ist für mich einfach keine reizvolle Jagd, aber ich weiß natürlich auch genau, dass es in vielen Bereichen nicht anders geht. Und insofern, das klingt dann zu abwertend. Aber für mich ganz klar, ist mir an der Kirrung keine große Freude, ja.
Okay, ja, geht ja jetzt hier um dich und deine Vorlieben und sage ich mal, wie du jagst, was dich als Jäger ausmacht. Von daher darfst du das dann schon auch klar formulieren. Wildbret oder Roastbeef?
Ja, rein quantitativ, wenn ich da mein Verhalten betrachte, ganz klar Wildbret. Aber ich esse hin und wieder auch gerne mal Rind. Das ist dann zugegebenermaßen allerdings meistens Bio-Rind.
Aber ich glaube, dir ist es ja schon wichtig, ne, dass Jäger auch viel oder noch mehr Wildbret essen sollen, weil du sagst ja, dass Jäger eigentlich zu wenig von ihrem eigenen Wild essen.
Ja, also zumindest, das ist natürlich auch ein bisschen, glaube ich, so eine Generationenfrage. Früher war das ja klassischerweise einfach der Wildbraten, war das typische Weihnachtsgericht. Die Hausfrau stand den ganzen Tag in der Küche. Das hat sich so ein bisschen verändert. Aber ich kann immer noch beobachten, auch in meinem Umfeld, gerade bei den Älteren, dass es da durchaus Jäger gibt, die Wild eher nicht grillen, weil sie der Meinung nach wie vor sind, das ist zu trocken, was aber halt einfach Quatsch ist. Also wir essen Wild extrem viel, wir essen fast ausschließlich Wild. Und man kann eben aus Wild alles machen, was man aus anderen, also jetzt aus Hausschwein, Wild und so weiter auch machen kann. Und ja, Wild ist sicherlich die nachhaltigste Form der Tiernutzung. Das kann man so sagen. Und damit bin ich der Meinung, die Jäger haben diesen Zugang zu diesem hochwertigen Wild. Die gesellschaftliche Akzeptanz ist ja, wenn man jetzt auch die aktuelle Entwicklung sich anschaut, leider viel geringer, als die eigentlich sein könnte, weil es gibt kaum hochwertigeres Lebensmittel.
Ja,
das insofern stimmt. Ist es eigentlich schade, dass da die Gesellschaft das nicht so sieht oder nicht dem Stellenwert dem Wild beimisst, wie es eigentlich sein müsste. Aber das hat eben auch ganz viel mit uns zu tun. Wie wir selber damit umgehen und theoretisch müsste jeder Jäger ja überwiegend Wild essen. Das ist aber zumindest aktuell noch nicht der Fall. Da können wir alle was dran ändern, meine ich.
Ja, da können wir auch später noch mal ein bisschen tiefer einsteigen in das Thema. Familienurlaub oder Jagdreise?
Ja, bei uns ist das meistens kombiniert, um ehrlich zu sein. Also Familienurlaub mit Jagd.
Ja, sehr
ganz
gut.
Klar.
Optimal. Wie alt sind deine Kinder?
Wir haben eine Tochter, die ist jetzt 7 und ist auch schon voll involviert und weiß auch schon, ja, ziemlich viel für ihr Alter, ist begeistert immer dabei. Und ja, insofern ist es schön, wenn man beides kombinieren kann. Sonst wird es schnell zur Belastungsprobe innerhalb der Familie. Mhm. Und da meine Frau aber selber auch zur Jagd geht, sehr aktive Jägerin ist, ist dieses Spannungsfeld bei uns Gott sei Dank nicht gegeben. Also sonst wäre möglicherweise, oder bin ich mir nicht sicher, ob sonst diese Beziehung noch existieren würde. Weil halt, klar, wenn sich alles um Jagd dreht und der Partner das nicht mitträgt, dann wird es schwierig.
Ja, Jagen ist halt kein Hobby, ne? Es ist halt irgendwie eine Lebenseinstellung. Da müssen schon Absolut. Alle mitziehen.
Ja, also klar, auch da gibt es natürlich eine Bandbreite, sag ich mal. Es gibt ja Leute, die gehen halt aus gesellschaftlicher Verpflichtung heraus jagen. Auch das gibt es. Ist ja auch okay, will ich damit gar nicht werten. Aber wenn Jagd halt einen sehr, sehr großen Raum einnimmt, und das ist bei vielen Jägern ja so, die machen das eben aus tiefster Überzeugung. Die denken, wenn sie aufwachen, denken sie an nichts anderes. Und wenn sie einschlafen, auch nicht. Und ja, dann das ist dann deutlich mehr, als jetzt einmal die Woche Fußball spielen gehen oder Golf spielen gehen oder so.
Okay, jetzt kommt was. Ich will dich natürlich ein bisschen provozieren und aus der Reserve locken. Faire Jagd oder effizienter Ansitz?
Ja, also für mich ganz klar die faire Jagd. Das wurde schon mal angerissen, sozusagen diese Jagd auf Augenhöhe. Das ist für mich etwas, was in meinem persönlichen Jagderlebnis sehr weit oben steht. Also ich freue mich eben, wenn ich ein spannendes Jagderlebnis hatte. Und es geht dann weniger sozusagen darum, was geschossen zu haben, sondern eher darum eigentlich um die Qualität des Erlebnisses. Und das heißt natürlich ganz klar, ja, das faire Jagderlebnis ist das, was für mich persönlich höher wiegt. Ja. Ganz klar.
Okay, alles klar. Du, vielen Dank. Das war jetzt ja nur mal der Auftakt hier zu unserem Gespräch. Du bist ja ein Experte für die Lockjagd auf Krähen. Wie kam das denn dazu? Also wie wird man denn Lockjagd-Experte für Krähen?
Ja, das ist eigentlich ganz, wie so häufig im Leben, ist ja das immer, was man nicht hat, eigentlich so am spannendsten. Und ich bin ja auch zu einer Zeit groß geworden, wo eigentlich mit der Flinte nicht mehr so viel ging. Mein Vater hat ja ganz früher, wie es eben noch viel Niederwild gab und viel Hühner und so, hat er viel mit der Flinte gejagt, aber zu den Zeiten, wie ich dann jagdlich aufgewachsen bin, und ich bin familiär eben sehr stark vorbelastet jagdlich, hat er eben mit der Büchse gejagt. Und das war für mich auch extrem spannend, aber ich habe immer eben sehr viel Freude an dieser Jagd mit der Flinte gehabt, habe dann auch, als ich so 7, 8, 9 war für mich immer das Größte, mit meinem Vater dann oder ihn dazu zu drängen, dass er die Flinte aus dem Schrank nimmt und mit mir Eichel herjagen geht. Mhm. Das war auch mitunter von gutem Erfolg geprägt, manchmal auch nicht so gut, aber das war für mich immer das Größte. Und ich bin dann irgendwann durch einen englischen Jagdfreund auch auf diese Taubenjagd gekommen und die haben eben auch da Krähen ja gejagt, wobei eben noch nicht vergleichbar, so wie das heute läuft. Und das hat mich halt unheimlich fasziniert, diese Flugwildjagd. Und ich hatte selber sozusagen vor diesem familiären Hintergrund mal ein paar Enten oder so, aber wir hatten eben keine Möglichkeit. Man hat eben überwiegend auf Schalenwild gejagt, jetzt mit der Flinte zu jagen. Und dann bin ich durch andere Jagdfreunde eigentlich darauf gekommen und dann hat sich das so ergeben, dass ich angefangen habe, diese geflockten Lockvögel kamen dann auf, also bei den Tauben. Und wir haben das dann kopiert im Prinzip und mit schwarzem Flock eben, damals tatsächlich selber. Ich habe mir so eine Flockmaschine gekauft. Die war für damaligen Verhältnis für mich enorm teuer. Ich war das war zu Beginn meines Studiums und haben dann diese Krähen beflockt und das war eigentlich dann dieser Durchbruch in der Krähenjagd. Die Strecken haben sich damit im Schnitt etwa bei uns verdoppelt und wir haben eben dann auch die ersten Male wirklich 50, 60 Krähen geschossen. Und so hat sich das dann wirklich komplett verselbstständigt, kann man nicht anders sagen. Und also das waren eigentlich zwei Faktoren waren das. Einmal die Beflockten, die ich gerade genannt hatte, und davor aber eben auch schon grundsätzlich analog zu den Tauben, was vorher auch nicht passiert ist, eben Lockkrähen in hoher Anzahl zu verwenden. Also vorher hat man halt immer nur, da gab es ja die Hüttenjagd und da gab es auch, ich war mal inspiriert durch einen Artikel, da war ich so, hatte ich gerade einen Jugendjagdschein mit dieser Hüttenjagd, total fasziniert und da war halt immer von ein, zwei Lockkrähen die Rede, plus diesen mit Fasanenfedern getunten Uhu. Und dann kam halt die Idee auf, Mensch, wenn man da ganz viele sind, wie bei der Taubenjagd, was ich aus England kannte, was passiert denn dann? Und das hat dann schon mal einen gewissen Schub gebracht. Dann haben wir auch schon mal 10, 15 geschossen. Und dann mit den Beflockten ist es halt durch die Decke gegangen. Dann hatten wir auch in dem Jahr dann diese, das war lange Zeit meine persönliche Rekordstrecke bei den Krähen. Das waren dann 107. mit einem sehr guten Freund zusammen, dem Sven Lübbers vom Liga Lehrhof in Springe, mit dem ich da sehr viel immer gemacht habe. Und ja, dann ist das natürlich, das hat uns selber völlig geschockt, was da möglich war, und hat natürlich dann auch entsprechend, wie man im heutigen Slang sagt, dann ist das entsprechend viral gegangen.
Ja.
Okay. Halt, weil keiner es für möglich gehalten hat, ne, diese Strecken zu erzielen. Wir selber auch nicht vorher.
Okay, und das ist natürlich auch vielleicht so ein Ding. Also würdest du jetzt sagen, dass du deinen Bestand im Griff hast, deinen Krähenbestand?
Also, jein. Ich habe sehr viel, oder sag mal, sehr viel habe ich hier in einem Revier vor den Toren von Göttingen gemacht. Und da ist natürlich die Stadt ist das Rückzugsgebiet. Wir haben in der Spitze, haben wir so etwa knapp 600 Krähen geschossen in dem Revier. Das dann auch überwiegend auf einer ziemlich kleinen Fläche, also im Prinzip in dem Bereich zwischen Autobahn und Stadt. Da ist aber ein irres Nachzugspotenzial. Also wir haben jetzt deutlich weniger Krähen, aber es sind immer noch gut welche da, weil eben tatsächlich in der Stadt die brüten und das eben als Rückzugsgebiet nutzen. Aber grundsätzlich, ich bin ja in vielen Revieren jagdlich unterwegs, unter normalen Verhältnissen, also wenn ich diese heftige Stadtnähe gegeben ist, in einem normalen Revier, da kriegt man den Bestand schon relativ im Griff, ja. Aber es hängt halt immer auch davon ab, machen die Nachbarn mit, es ist ein Stück halt wie bei den, also ich meine, es ist bei allem Wild, auch bei dem Schwarzwild ist ja genauso. Wenn keiner halt was macht oder keiner jagt und man das einzige Revier ist, großes Waldgebiet im Hintergrund, dann kommt da halt immer entsprechend nach. Also es kommt schon auch ein bisschen auf eine gewisse, auf ein gewisses großflächiges Management an oder eben nicht nur lokal, wenn ich nur auf 100 Hektar was mache, alle Reviere außenrum machen nichts, dann sind halt diese Nachzugseffekte ziemlich groß. Also dann werde ich, dann werden die Strecken das Niveau mehr oder weniger immer halten. Und die Population geht dann zeitweilig zwar zurück lokal, aber von außen drängen dann halt immer wieder neue rein. Ne?
Das ist ja tatsächlich so ein Phänomen, dass wenn man sich jetzt gerade so fertig macht oder sich überlegt, ob man am Wochenende Krähen jagen soll, dass dann keine einzige da ist und nachmittags fährst du irgendwie zum Einkaufen und beim Nachbar im Revier hocken dann irgendwie ein Schwarm mit 60 Stück. Gibt es irgendwelche Tipps, die du hast, damit man Strecke macht bei der Krähenjagd? Also was muss man beachten, berücksichtigen, vielleicht auch in der Vorbereitung schon?
Das geschilderte Phänomen, das ist klar, das trifft eine Sache nämlich absolut im Kern. Bei der Krähenjagd ist es so, es ist eine gewisse Flexibilität notwendig. Das heißt, es macht eigentlich keinen Sinn zu sagen, jetzt in 4 Wochen wollen wir Krähen jagen. Oder in vielen Fällen macht das eben keinen Sinn, weil es hängt immer davon ab, dass ich einen attraktiven Platz habe. Und das ist im Jahresverlauf eben sehr unterschiedlich. Zum Beispiel jetzt hat es ja angefangen mit die erste Gerste ist ja in bestimmten Bereichen Deutschlands schon runter. Sobald diese Flächen eben gedroschen sind und dann gegrubbert werden, das setzt Nahrung für die Krähen frei und dann versammeln die sich da. Und wenn ich dann flexibel reagieren kann und sagen kann, okay, beispielsweise jetzt Freitag, ich fahre durchs Revier und sehe, der Bauer hat gerade die Stoppeln bearbeitet, oder eben der hat gerade im Winter dann zum Beispiel Mist gefahren oder sagen wir mal im September oder so ist er gerade am Pflügen oder im Frühjahr. Das sorgt in aller Regel dafür, dass die Krähen sich aus einer größeren Umgebung zusammenziehen, sich da hinsetzen, die sind dann da 1, 2, 3 Tage. Und wenn ich dann eben jagen kann, das bringt auf jeden Fall Erfolg. Also das heißt, diese Vorbereitung der Jagd, die macht einen sehr, sehr großen Teil aus. Man wird selten Erfolg haben oder zumindest großen Erfolg, wenn man einfach sagt, okay, in 3 Wochen wollen wir Krähen jagen, wir setzen uns da und dahin. Das wird selten funktionieren, weil die einfach eben doch ein bisschen unstet sind. Das heißt, diese Beobachtungsgabe und diese eigene Fähigkeit dann auch zu beobachten, wo halten die sich im Moment auf, das ist bei der Krähenjagd enorm wichtig.
Und was nimmst du dann alles mit? Also für eine erfolgreiche Krähenjagd, wenn ich jetzt mal angenommen gesehen habe, okay, da drischt einer und grubbert einer, was muss ich alles haben, damit ich mich auch wirklich gut tarnen kann beispielsweise?
Also das ist bei der Krähenjagd, also wenn man in meinen Keller guckt, dann da ist natürlich ein riesen Asservatenkammer mit allem, was ich mal so hatte. Um ehrlich zu sein, ist vieles davon braucht man überhaupt nicht und nutze ich auch gar nicht, sondern ich fand es halt einfach mal spannend, habe es mir gekauft. Also die Krähenjagd ist gar nicht so ausrüstungsträchtig, wie man denkt. Klar, Tarnung ist das eine, das fängt an mit einem Schirm. Das heißt, aus meiner Sicht sind diese Fertigschirme alle nicht gut, weil die nicht flexibel sind und weil die sich nicht anpassen lassen und zum Beispiel auch der Hund nicht durchgucken kann. aus meiner Sicht die beste Lösung sind, es gibt so Teleskopstangen, die werden reingesteckt, dann gibt es da noch Querstangen für. Und dann kommt als erste Lage so ein Nylon-Tarnnetz, das ist wie so eine Gardine, wo man durchgucken kann. Mhm. Und als zweite Lage im unteren Bereich und an den Seiten nimmt man dann ein blickdichtes Tarnnetz, gibt es in verschiedenen Ausführungen. Und dann ist eben diese persönliche Tarnung, das heißt ein Kopfnetz, Handschuhe, eine Kappe und irgendwie eine Jacke oder so ein Tarnüberzug, gibt es im Handel ganz leichte, einfache Produkte, das reicht schon, dass eben diese menschliche Kontur verschwindet. Mhm. Und das ist das, was die Tarnung betrifft, was in der Grundausstattung eigentlich schon reicht. Klar, wenn die Flinte getarnt ist, ist auch mehr Tarnung ist immer besser, aber das ist nicht zwangsläufig notwendig. Und dann ist natürlich der weitere wichtige Punkt, dass die überhaupt zu uns kommen, sind ja eben diese Lockvögel. Und da macht nichts anderes Sinn, außer die beflockten Lockvögel in einer möglichst großen Zahl. Möglichst groß ist natürlich jetzt ein dehnbarer Begriff. Ich selber jage selten mit weniger als 20, 25 Lockvögeln. Sag mal, 10 sollte man schon haben. Also weniger als 10 macht eigentlich keinen Sinn. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch sehr viele. Dann gibt es noch so Krähenmagneten, die sich so drehen. Das kann man machen. In bestimmten Situationen ist das auch gut. Aber zumindest in der Erstausstattung ist das nicht unbedingt notwendig. Also insofern, wenn man das mal so monetär quantifiziert, dann ist man irgendwo mit, würde ich mal sagen, 250 Euro oder so, hat man schon eine absolut gute Grundausstattung.
Und sag dein Lockbild, das du dann aufbaust. Machst du immer das gleiche Lockbild oder variierst du oder gibt es da irgendeinen Trick, damit dieses Lockbild auch halbwegs realistisch daherkommt?
Ja, also das Wichtigste ist, dass die Krähen eben nicht aus dem Ganzen lernen. Also das heißt, dieser Lerneffekt, den ja alles Wild natürlich grundsätzlich hat, wenn ich halt immer, also Thema Jagddruck, wenn ich immer an bestimmten Flächen sitze, das kriegt das Wild im Laufe der Zeit mit. Und genauso ist natürlich bei Krähen. Das heißt, ich muss grundsätzlich versuchen, sehr effizient zu jagen. Das heißt, wenig raus, möglichst große Strecke, um diese Lerneffekte zu minimieren. Ja, also was das Lockbild betrifft, ist eben wichtig, dass diese Lerneffekte nicht stattfinden. Mhm. Und das heißt, ich muss mein Lockbild variieren. Ich muss das so gestalten, dass es jedes Mal anders aussieht. Und da gibt es eigentlich einen sehr, sehr einfachen Trick. Ich baue das Lockbild zufällig auf. Ich habe halt gewisse Grundmuster. Das heißt, die Krähen sitzen, wie so ein Krähenschwarm ja tatsächlich sitzt. Das ist ja ein dynamischer Prozess. Da fallen welche ein, da fliegen welche weg. Die hüpfen pickenderweise auf dem Boden umher. Das heißt, die Abstände zwischen diesen Krähen sind sehr unterschiedlich, die sind nie gleich, die sind auch nie alle in den Wind ausgerichtet mit dem Schnabel, sondern die sind in verschiedene Richtungen, man kann sie schon ein bisschen in Hauptwindrichtung ausrichten, aber eben nicht streng. Und dann lasse ich im inneren Bereich des Lockbilds kleinere Lücken, weil ich ja will, dass die da einfallen. Und aber nicht so schematisch, wie man das manchmal sieht, wo dann von einer Hufeisenform oder so die Rede ist, sondern tatsächlich so grüppchenweise auch links und rechts einzelne Krähen ein bisschen rausgezogen. Und dann ein enorm wichtiger Punkt ist eben die Entfernung, was vielfach ein Fehler ist, der gemacht wird, dass das Lockbild zu weit wegsteht. Also wenn ich das Lockbild am Boden auf 30 Meter hinstelle und jetzt kommt eine Krähe angeflogen, die fliegt in 20 Meter Höhe und ist 10 Meter vor dem Lockbild und dann kriegt sie vielleicht was mit und dann merkt, dass was nicht stimmt, dann ist die für einen Flintenschuss tatsächlich schon im Grenzbereich oder vielleicht auch sogar schon zu weit. Das lässt sich ja durch das ist Pythagoras, was ich jetzt natürlich im Kopf nicht so toll kann, aber ja leicht ausrechnen. Das heißt also, das ist ja die Distanz dann schräg nach oben in der Luft. Und die ist dann schon deutlich weiter als 30 Meter. Wahrscheinlich über den Daumen gepeilt werden das dann so 40, 42 Meter sein. Und wenn die dann noch mitkriegt, wie ich aufstehe, dann ist es zu weit. Also das heißt, man sollte das Lockbild, die letzte Krähe, auf etwa 20, 22 Meter stehen haben. Und bei starkem Wind ziehe ich das Lockbild noch dichter ran, gerade wenn ich Nackenwind habe. Dann gehe ich teilweise, stelle ich die letzte Krähe auf 10, 15 Meter ungefähr hin von meinem Schirm weg, weil die sich dann eben sofort in den Wind kippen lassen und abdrehen.
Okay. Und jetzt noch eine Frage. Also wir hatten mal den Fall, dass wir auch halt unsere Blinds aufgebaut haben an so einem gedroschenen Feld und ein Lockbild aufgebaut. Und dann hat mein Mann, kurz bevor es losging, noch schnell ein Foto gemacht, aber nicht weiter angeguckt. Auf jeden Fall, es kam keine einzige Krähe. Und dann haben wir uns dann danach dieses Foto angeguckt und eins dieser Blinds, das ist so richtig, hat so richtig rot geleuchtet von der aufgehenden Sonne. Meinst du, dass das tatsächlich daran lag, dass die Krähen das gesehen haben, erkannt haben? Oder war es einfach Zufall, dass keine vorbeikam?
Also gut, so Ferndiagnosen sind ja immer schwierig, wenn man es selber nicht gesehen hat. Aber wenn euch das aufgefallen ist, dass da was nicht stimmt, dann sehen das Zehen natürlich dreimal. Und ich weiß nicht, wenn du sagst, so rot geleuchtet, war das ein Fertigschirm mit so Nylon-Material? So,
ich glaube, ja. Das war von meinem Jagdfreund. Also ich weiß es jetzt nicht genau, aber es hat auf jeden Fall richtig gestrahlt in Rot.
Ja, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass das so ein, im Prinzip so ein, ich weiß gar nicht, wie dieser Stoff heißt, aber dieses glänzende Nylon-Material, wo die Sonne dann sich so richtig drauf oder richtig drauf reflektiert. Das ist ein Grund, was die natürlich sehen, weshalb halt aus meiner Sicht grundsätzlich diese Fertigschirme, also ich kenne keinen wirklich guten Fertigschirm. Also ich habe selber auch, ich weiß nicht, bestimmt 10 oder 15 Fertigschirme mir im Laufe der Jahre gekauft. Die sind alle letztendlich dann im Keller wieder verschwunden. Das Schöne daran ist, die sind halt unheimlich schnell aufgebaut, aber das ist auch der einzige Vorteil. Ansonsten ist so ein selbstgebauter Schirm, das dauert halt 10 Minuten länger ungefähr, aber das ist wirklich wert. Also Krähenjagd hat was mit einem gewissen Perfektionismus zu tun. Wenn ich nicht alle Einzelkomponenten, und das sind ja gar nicht so viele, aber alle Einzelaspekte optimiere, dann werde ich wenig Erfolg haben. Und das führt meistens dann genau zu diesen Frustrationsmomenten, dass man eben sagt, Mensch, wir sind da um 4 im Sommer aufgestanden, haben alles aufgebaut, und dann haben uns die Krähen ausgelacht sozusagen, so empfindet man das ja, wenn die ankommen und drehen dann ab. Das macht man zweimal, dann hat man die Lust verloren, weil halt einfach dieser Aufwand auch des frühen Aufstehens und des ganzen Aufbauens, der ist natürlich nicht unerheblich. Und dieser Grat, auf dem man sich da bewegt, zwischen Erfolg und Misserfolg, der ist bei der Krähenjagd eben sehr, sehr schmal, weil die eben enorm schlau sind.
Ja, das stimmt. Die erkennen auch unser Auto beispielsweise. Also wenn die das Auto sehen, dann fliegen die weg. Die bleiben nicht mal auf 150 Meter sitzen dann.
Ja, also das sind genau diese Lerneffekte. Also das ist ja nicht per se, weil die euer Auto kennen, sondern ich habe die Erfahrung ja auch alle gemacht. Wie gesagt, ich habe krähenjagdmäßig so ziemlich alles ausprobiert. Mit kleiner Kugel, mit rasanteren Kalibern und so. Das heißt, diese Fluchtdistanz vergrößert sich dann halt sehr, sehr schnell. Man schießt eine aus dem Auto raus. Darf man ja nicht schießen, aber man fährt durchs Revier, hält dann an, steigt dann aus, legt auf dem Auto auf. Das klappt genau einmal. Beim nächsten Mal wissen die Bescheid. Alle anderen Autos können vorbeifahren, juckt die nicht, aber kommt eben dieses grüne Jägerauto oder die erkennen halt genau, man hat dann das Gefühl, die kennen das Nummernschild. Das kennen sie nicht, aber die können halt genau dieses Auto assoziieren. Ja. Und das ist diese Lernfähigkeit, die bei Krähen halt, das ist ja auch in der Wissenschaft, gibt es ja zig Versuche zu. Krähen sind halt extrem intelligent, die können extrem viel lernen. Und das macht halt diesen Grat so schmal zwischen Erfolg und Misserfolg. Aber die gute Nachricht daran ist, wenn man diese wenigen Punkte eigentlich beachtet, und dazu zählt eben auch, die Krähen nur speziell zu bejagen, keine mit der kleinen Kugel zu schießen, weil dadurch lernen die eben nur, dass der Mensch eine Gefahr darstellt, dadurch macht man sie nur scheu. Und eine Strecke kommt da ja nicht groß bei rum. Das heißt, wenn ich im Jahr dann von mir aus 10 oder 15 Krähen mit der Kugel schieße, mit der kleinen, die schieße ich locker an einem Morgen, wenn ich das richtig mache, mit der Flinte, mit einem Lockbild. Aber dieser Störeffekt, der ist halt gigantisch. Und bei der Krähenjagd kommt es halt viel stärker als bei anderen Jagdarten darauf an, das Richtige zu machen und halt diesen, also Jagddruck im Sinne von permanent da Druck zu machen, den möglichst gering zu halten, weil die sonst eben daraus lernen und es zu diesem Meideverhalten kommt.
Weil du gerade die Flinte ansprichst, mit welcher Schrotgröße schießt du dann in erster Linie?
Also meine Lieblingsschrotgröße ist eigentlich Nummer 6, also 2,7 mm. Das nehme ich für fast alles eigentlich und auch für Krähen. Ich schieße auch meistens eher leichtere Ladungen, also 32 Gramm oder 34 Gramm. Die Krähe gilt ja allgemein als der Schusshart. Das ist auch nicht unzutreffend. Aber wichtig ist eben, sich in der Entfernung zu beschränken, also wirklich diese 30, 35 Meter. Wenn ich innerhalb derer bleibe, dann fällt eine Krähe mit 2,7 absolut sicher, wenn sie eben entsprechend in der Gabe ist. Und also das ist sozusagen der Fehler, der häufiger gemacht wird, dass dann gemeint wird, man braucht gröbere Schrote, aber die Krähe ist ein sehr kleiner Vogel. Das heißt mit, habe ich auch schon erlebt, 3,2 Millimeter oder so, dass manche Leute nehmen, da ist die Deckung einfach zu gering. Gerade wenn es dann eben 35 Meter schon sind, dann ist die Energie zwar noch hoch genug, weil die großen Schrote natürlich weniger an Geschwindigkeit verlieren, aber die Deckung ist einfach zu gering. Das heißt, die kriegt dann halt nur einen Schrot und man schießt sie krank. Und das sollten wir auf jeden Fall halt tun, nicht vermeiden. Also ganz klar, eher feinere. Wie gesagt, Nummer 6 ist eigentlich perfekt.
Und du schießt, glaube ich, mit dem Halbautomaten, ne, in erster Linie.
Ja, also bei der Kleinjacht habe ich tatsächlich meistens eine Selbstladeflinte. Das hat auch tatsächlich, also kann man sich ja denken, ne? Wenn man das intensiv macht, dann optimiert man ja meist das Equipment. Und das ist bei der Flinte auch so. Jetzt denken alle automatisch an den dritten Schuss. Ja, das ist auch ein Argument. Einfach weil, ne, Thema effektive Jagd, wenn ich dann rausgehe, dann muss ich in dem Moment auch möglichst viel abschöpfen. Einfach, dass die Lerneffekte gering sind. Aber noch ein weiterer sehr wesentlicher Punkt und Vorteil des Halbautomaten ist eben, ich mache das immer eigentlich zu zweit. Ich gehe praktisch nie alleine los. Zum einen, das Aufbauen geht viel schneller. Es ist geselliger, man kann dabei wirklich super quatschen. Das stört die Krähen halt auch nicht und ist extrem gesellig. Und es ist ein Sicherheitsaspekt. Ich habe einfach die Flinte permanent mit der Mündung nach oben, bin immer schussbereit und stecke die Patronen einfach von unten rein. Bei der Kipplaufflinte muss ich die halt immer irgendwie dann abknicken, was in diesem engen Schirm halt ja einfach ein bisschen nervig sein kann. Und natürlich auch immer so ein bisschen Sicherheitsthema, weil der Hund liegt da noch irgendwo zwischen uns. Neben mir sitzt einer. Ja, also geht auch, aber halt alle, die ich kenne, die das intensiv machen, die also wirklich sehr häufig auf Krähen jagen, die landen dann am Ende alle bei einem Halbautomaten.
Ja, macht Sinn. Es klingt tatsächlich komfortabler.
Ja, ist es auch. Wobei man natürlich auch da jetzt wieder abwägen muss. Derjenige, der jetzt sagt, Mensch, ich will jetzt anfangen mit der Krähenjagd, der kauft sich jetzt von mir aus diese Lockkrähen oder kann die sich bei den Jagdfreunden leihen, geht dann das erste Mal los. Da würde ich jetzt auch nicht empfehlen, Mensch, als erstes dann zum Büchsenmacher zu gehen und zu sagen, hier, ich brauche jetzt unbedingt einen Halbautomaten. Weil das nächste Thema ist natürlich, die schießen sich schon anders und die Balance ist anders. Man muss auch damit eben geübt sein. Und es bringt mir natürlich nichts, wenn ich 3 Schuss im Halbautomaten zwar habe, aber damit erstmal nichts treffe groß. Dann habe ich natürlich unterm Strich viel weniger Strecke gemacht, wie wenn ich jetzt meine Bockflinte habe, die zwar vielleicht nicht so komfortabel im Schirm zu handhaben ist, ich mit der aber vertraut bin. Also sozusagen dieser Prozess sieht dann meistens oder sollte dann eher so aussehen, okay, ich mache das mal, ich stelle fest, oh, das macht mir richtig Spaß, das will ich intensivieren. Klar, dann macht Sinn, Thema Halbautomat, mal irgendwo Probe schießen oder zum Büchsenmacher mal gehen, gucken, dass man den auf dem Stand mal nutzen kann. Wenn man einen gefunden hat, wo man sagt, mit dem kommt man zurecht, dann den auch wirklich tatsächlich intensiv erstmal am besten auf dem Schießstand oder noch besser Jagdparcours mit dem zu üben, sich mit dem einzufuchsen. Und dann eben zur Jagd verwenden.
Okay. Bei dir ist ja, haben wir vorhin schon mal so ein bisschen angeschnitten, ein zentraler Gedanke eigentlich, bei dem alles bei dir bei der Jagd drum kreist, Fairness. Ne? Wie meinst du das? Also was ist dir wichtig, wenn du zur Jagd gehst?
Ja, also sozusagen für mich das höchst aufgehängte Thema ist sozusagen erstmal Tierschutz oder heißt ja immer so schön modern Tierwohl. Das heißt also einfach sozusagen der wichtigste Begriff der Fairness ist eben, dass das Tier nicht leidet, beziehungsweise klar, komplett ohne geht es natürlich nicht, ist mir auch klar, aber möglichst wenig eben leidet. Das ist das eine. Und das zweite ist, das ist dann sozusagen meine, jetzt könnte man böse sagen, egoistische Ebene. Ich meine, ich mache das ja, also ich gehe ja jagen, weil es mir Freude macht, ganz klar. Ich bin auch überzeugt, dass das in uns allen irgendwo ein Stück drin ist, weil wir haben eben zigtausende von Jahren von der Jagd gelebt. Also wir kommen da ja historisch alle her. Das heißt, das ist in unseren Genen, dieser Jagdtrieb ist in uns drin. Und jetzt meine persönliche Ebene ist eben die, ich mag eben besonders gern aktive Jagd. Das heißt, wo meine Fähigkeit gefordert ist, wo, sage ich mal jetzt, weniger einfach nur meine pure Anwesenheit, also vorhin war ja die Frage auch Ansitz oder Pirsch, ja ganz klar die Pirsch, da muss ich mich eben annähern. Und genauso ist es eben bei der Lockjagd, wenn ich gut bin, dann habe ich Erfolg, wenn ich nicht gut bin, dann habe ich keinen Erfolg. Und das ist natürlich auch für mich persönlich jetzt halt einfach spannend, das heißt, man muss sich halt permanent auch selber eben hinterfragen. Sei es jetzt bei der Jagd auf Schalenwild, habe ich den Wind nicht beachtet, ja gut, dann werde ich das ziemlich schnell merken, weil dann wird das Stück Wild eben abspringen. Und diese Rückkopplung, das ist eben das, was für mich den Reiz ausmacht und eben eine anstrengende Pirsch, die dann auch manchmal mit Misserfolg endet. Das ist in dem Moment natürlich durchaus frustig, aber das erhöht für mich persönlich eben auch durchaus dann den Reiz der Jagd, dass es eben nicht nicht jedes Mal immer 100% klappt und eben nicht vollständig vorhersehbar ist.
Also für dich ist es schon auch diese Kombi quasi aus dem Überlisten und der körperlichen Anstrengung.
Ja, definitiv. Also ich liebe eben auch Yachten, die körperlich anstrengend sind. Auch eben, mir macht das zum Beispiel eben sehr, sehr große Freude, auch wenn man anstrengendes Bergen zum Beispiel, das ist für mich was mit dem Reiz der Yacht ausmacht. Sozusagen, also da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Ansichten zu. Der eine versucht halt mit dem SUV dann irgendwie einen Rückweg zu fahren, um dann auf jeden Meter irgendwie, ich ziehe es halt lieber raus, weil es einfach, für mich gehört es halt dazu. Für mich ist Jagd eben auch ein Stück ein Handwerk. Also trotz aller, im Vergleich jetzt sozusagen zu vor 100 Jahren, ist die Jagd ja heute unglaublich technisiert. Da kann sich ja auch keiner von freimachen. Am Ende, ne, wir haben alle Zielfernrohre, wir haben alle Ferngläser sowieso. Es gibt auch eben auch heutzutage Wärmebildkameras und so weiter. Diese Technisierung, die schreitet ja unglaublich voran. Das erhöht natürlich auch die Effektivität ungemein. In vielen Bereichen ist diese Effektivität eben auch notwendig. Wenn ich jetzt sehr hohen Wildschaden beispielsweise im Feld habe, dann ist natürlich, dann werde ich das sehr stark abwägen, ob ich jetzt mir diesen Luxus eben leisten kann und will, dass ich sage, mir kommt es jetzt darauf an, eine möglichst spannende Yacht zu haben. Nee, dann muss ich auch Strecke machen. Also mir ist das alles klar. Ich in Teilen muss ich eben auch sozusagen erfolgsorientiert jagen. Aber ich empfinde es schon, also für mich die größte Freude an der Yacht ist eben tatsächlich die, wo das Erlebnis im Vordergrund steht, wo eben mit dem Bild auf Augenhöhe, also eigentlich einer meiner Dinge, die ich immer so auch nochmal machen will, ist halt über offene Visierung mal zu jagen. Das habe ich noch nie gemacht. Das ist eigentlich sowas, was mich auch nochmal echt sehr, sehr reizt. Also tatsächlich so ein bisschen so back to the roots, ne?
Ja gut, das ist natürlich was sehr Archaisches. Ja, die Jagd an sich ist archaisch. Und eben wenn du sagst, beim Bergen, da willst du eigentlich ja dann so den Körper spüren, also deinen eigenen ja auch, weil das eben so was Ursprüngliches ist irgendwie. Aber die Technisierung, muss man natürlich auch sagen, die ist natürlich im Punkto Tierwohl unumgänglich und richtig. Aber ich verstehe, dass es so ein bisschen zweigeteilt ist, ja, dass du halt zum einen die Technisierung brauchst, um präzise schießen zu können, um schnell erlegen zu können oder sagen wir einen kurzen Moment zu haben, wo das Tier, wenn überhaupt, noch was spürt, ja, also keine Schmerzen hat. Aber du natürlich auch dieses Archaische magst, ja, auch dieser, was du vorhin gesagt hast, das Beutemachen. Das ist ja schon irgendwie auch ein wahnsinniges Gefühl, ja, Beute gemacht zu haben. Das kann man sich ja vor dem ersten Schuss, wenn man so Jungjäger ist, gar nicht vorstellen, was das mit einem macht, ja, dieser erste Schuss auf ein Stück Wild.
Also das ist ich muss sagen, mir geht es auch heute noch so. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben, oder so alt bin ich jetzt ja noch nicht, aber ich habe in meinem Leben schon extrem viel gejagt. Ich habe halt, wie gesagt, mein ganzes Leben dreht sich auch familiär eben komplett um das Thema Jagd. Aber trotzdem gibt es nach wie vor Momente, wo man dann die Dinge auch hinterfragt und wo man eben nachdenklich wird. Es ist eigentlich so ziemlich, also das ist meine Empfindung, das Krasseste, was man machen kann, einem anderen Lebewesen das Leben quasi zu nehmen. Und insofern glaube ich, dass ein Jäger auch bewusster Fleisch konsumiert, weil er halt weiß, was das heißt. Also für den Großteil unserer Gesellschaft ist es ja so, die gehen halt in den Laden, kaufen eine bunte Verpackung mit niedlichen Bildern drauf von irgendwelchen Tieren auf der Wiese. Das ist ja alles total romantisiert. Das hat ja im Prinzip nichts damit zu tun, was bei der Gewinnung dieses Lebensmittels passiert. Und wir Jäger wissen das genau. Das heißt, wir haben also ganz bildlich gesprochen, wir haben in dem Moment, man hat was geschossen, so, und was passiert dann? Dann wühlt man im Blut rum, dann muss man dieses Stück versorgen. Man wühlt in den Därmen rum, wenn das jemand, ein Außenstehender sieht, der noch nie mit war, dann sagt er, boah, krass, was macht ihr denn da? Ja, das ist halt das, was passiert, wenn man Fleisch essen will. Und das ist einem Jäger bewusst. Und das führt auch, glaube ich, zu einer gewissen Demut und auch zu einem gewissen, also zumindest bei mir, zu einem gewissen bewussten Verbrauchsverhalten. Ich weiß halt genau, da ist jetzt ein Tier gestorben, damit ich Fleisch essen kann. Und ja, wir sind eben, wenn man so will, die Spitze der Nahrungskette. Und ich glaube, dass uns das gesellschaftlich eben so ein Stück verloren geht. Und das ist eigentlich nicht gut, weil es halt dazu führt, dass dieses Lebensmittel nicht mehr so wertgeschätzt wird, wie man es eben tatsächlich wertschätzen müsste, mit allen Problemen, die dann hinten dran hängen, die dann auch wieder das Tierwohl betreffen.
Ja, also es ist schon... Insofern, ja, Entschuldigung, wollte dich nicht unterbrechen.
Also insofern, es gibt ja auch, ich habe so ein Video auf irgendeine sozialen Netzwerke mal gesehen, da haben so einen Versuch gemacht und haben so Gänse in der Fußgängerzone zur Winterzeit, ja, irgendwie so selber. Und wie die Leute dann, also sozusagen, das ist ja schon grotesk eigentlich, das sind ja, man kennt den Bildungshintergrund der Leute ja nicht, aber wenn das ein Querschnitt durch die Gesellschaft ist, dann ist es ja erschreckend, wie die Leute dann darauf reagieren, weil eigentlich muss ihnen das ja klar sein. Es zeigt aber eben genau diese Diskrepanz. Ich weiß nicht, wie hoch der Anteil der Vegetarier in unserer Gesellschaft ist, ich würde mal tippen, 5%, vielleicht sind es auch ein bisschen mehr, vielleicht auch ein bisschen weniger, aber zumindest der überwiegende Teil ist ja Fleisch. Aber der überwiegende Teil kann natürlich gar nicht mehr damit umgehen, weil halt die Zeiten, wo früher eben im Dorf der Schlachter, das hat ja die ganzen sozusagen zwei Generationen vor uns, die kannten das ja alle. Vielleicht nicht alle Städter, aber wahrscheinlich waren es da 80% der Gesellschaft, die schon gesehen haben, wie ein Tier geschlachtet wird. Und das ist heute eben, glaube ich, genau andersrum. Und das ist etwas, was mir schon ein Stück auch Sorge macht, weil halt einfach diese Entkopplung dazu führt, dass der Umgang immer unbewusster wird. Und das ist was wir Jäger natürlich, wir sind damit konfrontiert. Und das ist eben teilweise auch, ich als Jäger bin da durchaus manchmal ambivalent, wenn man dem Tier das Leben genommen hat. Das führt dazu, dass man nachdenkt und ich setze mich eben auch häufiger dann einfach mal hin und die Totenwacht dann eben halten. Man denkt nach und das ist für mich persönlich auch sehr, sehr wichtig und das versuche ich eben auch und meine Frau genauso, das versuchen wir eben auch unserer Tochter, diese Werte eben zu vermitteln. Ich glaube, dass die Jagd aus jagdlicher Sicht eben enorm wichtig sind.
Ja, also so für mich ist auch so der Moment eigentlich, wenn ich zu dem Stück dann rantrete und man sieht, dass das Auge so trüb und matt ist. Ne? Wenn du weißt, jetzt ist die Seele irgendwie aus dem Tier, das klingt jetzt so ein bisschen esoterisch, ich bin kein Esoteriker, aber die Seele ist ja irgendwie dann doch draußen, das Leben ist aus dem Tier draußen. Ich finde, das ist ein sehr, sehr trauriger Moment für mich jedes Mal. Das Aufbrechen an sich, das, was du vorhin gesagt hast, im Blut wühlen, das ist für mich dann eben schon nicht mehr, nicht unangenehm, nicht schlimm, aber der Moment, wenn ich an das Stück herantrete und halt mir das, also quasi sehe, was ich da jetzt gemacht habe, ich habe das Tier jetzt getötet, das ist für mich schon ein sehr trauriger Moment, wo ich auch immer reflektiere dann, ob das, also ob das in Ordnung ist, darf man das?
Kann ich voll nachvollziehen, also für mich ist es auch nicht so, dass mich, also aufbrechen kostet mich natürlich überhaupt keine Überwindung. Für mich ist es halt, ich habe sehr viel aufgebrochen, ist für mich völlig normal. Ich erinnere mich aber noch, wie ich mein erstes Stück aufgebrochen habe, als ich weiß nicht, als ich da war, 10 oder so, oder 7 oder 8 oder 9, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr. Aber ich kann mich noch genau daran erinnern, das war für mich damals war es ja auch noch nicht, ne? Heute zieht ja jeder Handschuhe an, das war damals noch gar nicht üblich. Das war für mich das erste Mal, war das schon, obwohl ich es ja schon x-mal gesehen hatte. Aber das war schon eine gewisse Überwindung, das ist nicht mehr so, aber ich kriege das halt mit, wenn du jemanden mitnimmst, der noch nie irgendwie mit war auf Yacht oder so, dann ist das meistens so der krasseste Moment für die. Es ist gar nicht unbedingt der Moment der Schussabgabe so, ja, weil das ja einfach im Regelfall relativ weit weg ist. Das sieht man ja auch nicht so genau. Aber halt dieses Aufbrechen dann, das ist für viele halt schon irgendwie sowas, wow, okay, jetzt schneidet man die Bauchdecke auf, jetzt kommen die Teile raus, die ja, klar, Ärzte kennen das, Tierärzte kennen das auch, und Schlachter, aber ein normaler Mensch in Anführungszeichen in unserer Gesellschaft, der kennt das ja nicht. Woher kennt der das? Wo hat der schon mal sozusagen eine geöffnete Bauchdecke von einem Tier gesehen? Ne?
Ja. Nee, und der Geruch ist schon auch speziell, ne? Also der Geruch beim Aufbrechen, das ist natürlich was, wo, glaube ich, dann vielen einfach schlecht wird. Ich mag ihn auch nicht, aber es ist dann etwas, was glaube ich, viele wirklich so an den Rand des Ertragbaren bringt, die das nicht gewohnt sind. Ja, weil das ist ja, muss man ja auch verstehen können. Viele sagen ja auch, ich finde es gut, dass du jagst, jetzt in meinem Fall beispielsweise, ich könnte es nicht, ich könnte das Tier nicht töten, sagen viele.
Ja, also ja, aber das ist halt auch aus der Distanz heraus, wenn du keinerlei Zugang hast. Also ich glaube, dass es einfach damit zusammenhängt, ob man Zugang dazu hat oder nicht. Also ich bin überzeugt davon, dass das grundsätzlich, also jeder kann, weil halt Historisch gesehen ist es ja auch immer so gewesen. Wer das nicht konnte, der ist früher verhungert. Also weißt du, das ist ja vor, wenn man 10.000 Jahre, oder braucht man gar nicht 10.000 Jahre zurückdenken, da war das ja, also da, wo eben diese Arbeitsteiligkeit auch noch nicht so gegeben war, sondern wo die Leute eben wirklich als Jäger und Sammler umhergezogen sind, in irgendwelchen Höhlen gelebt haben, da konnte das jeder, da hat sich die Frage ja gar nicht gestellt. Das ist ja sozusagen ein Luxus unserer heutigen Gesellschaft. Ja, was willst du eigentlich machen? Ja, ich will mal das und das werden. Das, die Frage hat sich ja früher nicht gestellt. Da war man halt Jäger und Sammler. Ansonsten ist man verhungert. Und da ist, also da sind natürlich welche verhungert, aber nicht, weil sie es nicht machen wollten, sondern weil halt einfach die, dann ein harter Winter kam, sie keine Vorräte hatten und so weiter und so fort. Und ich bin überzeugt davon, theoretisch kann das jeder. Und ich, aus meiner Sicht wäre es auch wünschenswert, dass wir, da sind wir natürlich heute ganz weit von weg, was ich jetzt auch so feststelle, unsere Tochter ist jetzt in der ersten Klasse. Ich fände es zum Beispiel gut, wenn eben auch dieses Thema Nahrungsmittel in der Schule stärker Thema wäre, wenn die zum Beispiel auch mal angeln gehen würden oder so. Natürlich wird das für einen riesen Aufschrei sorgen, der politisch völlig unvorstellbar. Aber das ist eigentlich ja, wäre das ja total wichtig, weil wir kommen daher und nach wie vor ernähren wir uns ja aus der Natur, egal ob jetzt, klar, Landwirtschaft den größten Anteil, aber eben auch Fischerei, also klar, Aquakultur nimmt zu, aber nach wie vor Fischerei. Das sind ja Millionen Tonnen jedes Jahr, die an Fisch, natürlich mittlerweile industriell, aber das ist ja die Grundlage von allem. Und ich finde es wichtig, dass Kinder das lernen. Und wenn ich das so betrachte, auch jetzt die Freundin oder Schulfreundin oder aus dem Schulumfeld von meiner Tochter, da sind auch natürlich Kinder bei, die da null Bezug zu haben. Aber die finden das alle total spannend. Meine Frau hat auch im Kindergarten dann schon, haben sie Waldwoche gemacht, dann ist sie da mit Jagdhund hin und hat den Kindern eben was über die Jagd erzählt, über den Wald. Also da geht es natürlich dann weniger drum mit Tiere, sondern was macht der Jäger? Kinder finden das super spannend und auch die meisten Erwachsenen sind dann erstaunlich aufgeschlossen. Und ich glaube, das ist auch was, wo wir Jäger wirklich gut dran tun. Und da sehe ich auch so ein bisschen unsere Aufgabe drin halt, das zu vermitteln, weil in unserer Gesellschaft geht das verloren. Das heißt jetzt nicht, dass jeder Jäger werden muss, aber einfach ein bisschen für das zu werben, was wir machen. Das ist nämlich nicht sozusagen, wie manche glauben dann halt, ne, starke Trophäen zu züchten, sondern es ist eine Form der Landnutzung, die eben auch tatsächlich die älteste ist. Und ja, die ist zugegebenermaßen schon auch ein Stück, aus heutiger Sicht wirkt die archaisch, weil wir eben einem Tier das Leben nehmen. Aber das findet ja industriell betrachtet in unserer Gesellschaft, findet das millionenfach statt, also in dem Faktor X. Mhm. Und alle essen Fleisch. Also insofern, das ist sicherlich aus Tierwohlsicht, ja, wenn ich jetzt mir aussuchen könnte oder wenn ich ein Tier sein müsste und ich mir dann aussuchen könnte, welches Tier möchte ich sein, ja gut, was würde man da wohl wählen? Ne?
Du, vielen Dank, Alex, bis hierher. Wir kommen noch zu unserer Schlussrubrik. Also ich habe noch eine Frage nämlich.
Ja. Wildes Durcheinander.
So, also Krähen haben wir jetzt ja schon besprochen. Aber eine Wildart, die auch wirklich sehr schwierig zu bejagen ist, sind ja Elstern. Hast du da auch noch irgendeinen Tipp?
Also ja, Elstern sind insofern ein bisschen anders von ihrem Verhalten her. Das sind ja mehr so Tiere, die sich irgendwo, also die fliegen ja nicht über so weite Distanzen im Feld umher wie Krähen. Die sitzen meist eher so in den Hecken. Man hat die häufiger als Beifang bei der Krähenjagd, hat man die auch manchmal. Aber wenn man die gezielt bejagen will, was eben sehr, sehr gut geht, ist, wenn man die Schlafbäume zum Beispiel kennt, oder auch mit einem Elsternlocker eben dann an der Hecke irgendwo, wenn man weiß, wo die sitzen, dann sich am anderen Ende der Hecke eben postieren und dann anfangen zu locken. Die kommen dann eben immer, ja, so die Hecke so langsam entlang gestrichen. Die stehen aber ungern über große offene Distanzen. Also mit den Elstern, ja, ist es deutlich schwieriger, weil die einfach nicht diese hohe Affinität zu den Lockbildern haben. Es gibt ja auch Lockbilder, also Lockelstern, aber es ist jetzt nicht so, dass die so weit umherstreichen. Mhm. Also was da sehr effektiv ist, was aber eben leider mit zum Beispiel in Großbritannien ja sehr intensiv praktiziert, ist diese Fangjagd mit diesen Larvenklaps, also diesen kleinen Fallen. Das ist in Deutschland aber eben leider nicht zulässig. Wäre aber eine sehr effektive Form der Bejagung.
Vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir Zeit genommen hast, so lange. Für ein langes Gespräch.
Ja.
Das war sehr interessant und aufschlussreich. Und ich bin gespannt, ob die Strecken auf Krähen jetzt enorm steigen werden ab August. Mal schauen.
Ja, das hoffe ich. Also ich weiß auf jeden Fall, dass sehr viele schon in den Vorbereitungen sind und sich schon darauf freuen auf den 1. August. Und das Schöne an der Krähenjacht ist ja, das ist sozusagen, man kann voller aus oder sagen wir mit voller Kraft sozusagen jagen und dieser schöne Effekt ist eben, man hat man tut eben was Gutes für die Artenvielfalt. Die zählen ja zu den Kulturfolgern. Das heißt, die haben sich sehr stark vermehrt und haben eben auch einen Einfluss auf die leider immer weiter zurückgehenden Singvögel zum Beispiel, natürlich auch auf so Bodenbrüter wie Rippen und Fasan. Also das heißt, wir erfüllen da nochmal Thema nachhaltige Nutzung ist ja aus meiner Sicht das wichtigste Argument für die Jagd, aber natürlich auch das Thema Artenschutz, Erhalt unserer Flora und Fauna. Und das ist eben auch dann etwas, was bei der Krähenjagd enorm wichtig ist. Man drängt eben diese Kulturfolger wieder ein Stück zurück zugunsten der Kulturflüchter. Und eben das ist also, ja, ist eine große Aufgabe, die ja Jagd eben auch als gesellschaftliche Leistung sozusagen erfüllt.
Okay, vielen Dank, Alex. Das war ein schönes Schlusswort, finde ich. Danke dir.
Ja, ich habe sehr viel Spaß gemacht. Alles Gute.
Wir haben übrigens momentan ein Gewinnspiel. Und zwar, wenn Sie noch kein Abonnent sind, momentan gibt es ein Jagdzeit-Prämien-Abo zu gewinnen. Und zwar inklusive eines Puma-Messers. Und das Einzige, was Sie dafür tun müssen, ist auf die Social-Media-Kanäle der Jagdzeit zu gehen. Also entweder Instagram oder Facebook. Dann der Seite folgen, den Beitrag zu diesem Gewinnspiel mit Gefällt mir markieren und dann noch zwei Freunde in den Kommentaren markieren, die noch kein Jagdzeit-Abo haben. Wäre ja auf jeden Fall interessant. Und übrigens, das Gewinnspiel endet am 20. Juli um 18 Uhr. Also bis dahin sollten Sie das gemacht haben, wenn das für Sie interessant ist. Passen Sie auf sich auf. Ciao.
Das war Jagdzeit, der offizielle Podcast zum Magazin. Jeden zweiten und letzten Mittwoch im Monat auf allen gängigen Plattformen und bei Instagram.